Es ist total schön, heute wieder bei euch zu sein. Ich freue mich, immer mehr Gesichter zu erkennen, immer mehr lächelnd angesehen zu werden, immer mehr Namen zu lernen. Ich war jetzt letzte Woche unterwegs auf meiner ersten Tagung für nicht ordinierte Prediger und Predigerinnen in Mühlenramede im Bergheim, wer das kennt, in Nordrhein-Westfalen. Das war eine richtig tolle Zeit. Mit allen Kommilitonen, mit denen man studiert hat, mit Leuten, die man aus den letzten Jahren noch kennt. Es waren ungefähr 47 Pastoren und Pastorinnen, die jetzt in den ersten 5 Berufsjahren stehen. Und es hat total viel Spaß gemacht, auch wenn ich nicht hier sein konnte. Aber ich habe die Zeit sehr genossen. Ich hatte letzte Woche Donnerstag direkt im Anschluss an diese Tage einen Arzttermin und durfte deshalb die 24 Stunden vorher nicht essen. Das Problem war, dass ich am Mittwoch noch unterwegs war, wie gesagt, im Bergheim. Das heißt, ich habe noch ein bisschen gefrühstückt und mich mittags dann nach 2 Einheiten auf den Weg nach Hause gemacht. Ich saß also 4 Stunden im Zug und hatte Hunger. Es war wirklich schwierig, diese Fahrt zu überstehen, weil man gedanklich eigentlich darauf eingestellt war, die Zeit noch sinnvoll zu nutzen. Ja, solche Zugfahrten bieten sich ja eigentlich an, noch ein bisschen zu arbeiten, die Predigt nochmal durchzugehen. Aber ich konnte mich nicht wirklich konzentrieren. Mein Magen hat geknurrt, ich hatte Kopfschmerzen. Neben mir im Zug hat eine Seniorengruppe ihren Pfingstausflug geplant, von denen ich dann fast mit anhören konnte oder verfolgen konnte, ob sie jetzt die Radtour oder die Bootstour favorisieren. Auf jeden Fall konnte ich mich nicht auf die Predigt konzentrieren. Ich habe dann ein bisschen Musik gehört und habe gedacht, es ist richtig schwer, einfach mal 24 Stunden nichts zu essen. Ich esse für mein Leben gern, deswegen würde ich auch nicht von selbst so oft auf die Idee kommen, zu fasten. Aber es gibt viele Menschen, die im Fasten einen Zugang zu Gott finden, die zum Beispiel vor wichtigen Entscheidungen oder vor einer wichtigen Prüfung einfach auf das Essen verzichten, um sich mit ihren Gedanken einfach auf Gott ausrichten zu können, überlegen können, ohne dass man ständig mit Essen beschäftigt ist, was Gott eigentlich für das Leben geplant hat oder was er sich vorstellt. Ich hatte viele Kommilitonen, die das gemacht haben oder die auch vor ihrem Theologiestudium zum Beispiel einfach eine Zeit lang gefastet haben, um sich sicher zu sein, das ist die Entscheidung, die ich treffen soll oder die ich treffen will. Ich finde es total wichtig, dass wir uns dieses Medium Fasten einfach immer mal wieder bewusst machen. Wie gesagt, ich selber bin jemand, der das nicht so oft von sich heraus macht, weil mir das unglaublich schwer fällt, den ganzen Tag nichts zu essen zum Beispiel. Aber es ist ein schönes Medium in unserer Beziehung zu Gott, was im Adventismus eigentlich verloren gegangen ist, würde ich einfach mal behaupten. Viel zu schnell verknüpfen wir das Wort Fasten mit anderen Religionen. Ja, der Ramadan im Islam ist uns allen gut bekannt. Das ist selbstverständlich, ja, dass Moslems fasten. Auch die Juden haben ihren großen Versöhnungstag, den Yom Kippur, wo sie fasten. Es ist ein Teil ihrer Identität, ein Teil ihres Glaubens. Aber die christliche Fastenzeit spielt in unseren Gemeinden kaum eine Rolle. Viel beworben wird sie zum Beispiel von den Katholiken. Die haben eine Kampagne daraus gemacht, 40 Tage ohne. Dort spielt die Fastenzeit noch eine viel wesentlichere Rolle. Und während meines Abiturs habe ich eine Freundin kennengelernt, eine nicht-adventistische und nicht-christliche Freundin damals, die mir zum ersten Mal von dieser christlichen Fastenzeit erzählt hat. Von Aschermittwoch bis Ostersamstag. 40 Tage Vorbereitung auf Ostern. 40 Tage, die man Zeit hat, sich ganz bewusst auf das Zentrum des Glaubens auszurichten. Ostern ist eigentlich der Höhepunkt unserer christlichen Feiertage, ja, sich an Tod und Auferstehung Jesu ganz bewusst zu erinnern. Und die Fastenzeit wurde so gelegt, dass man 40 Tage vorher als Vorbereitung auf Ostern einfach diese Gelegenheit nutzen kann, auf etwas zu verzichten. Und ihr könnt euch bestimmt denken, warum ich diesen Sabbat für das Thema ausgewählt habe, weil nächste Woche nämlich Aschermittwoch ist und am Mittwoch die diesjährige Fastenzeit beginnt. Vom 1. März bis zum 15. April ist christliche Fastenzeit. Bei den Katholiken werden die Sonntage dabei natürlich nicht mitgerechnet, sodass man dann auf 40 Tage kommt. Ihr könnt es adaptieren, dass man die Sabbate zum Beispiel nicht mitrechnet und so 40 Tage entstehen. Und die Zahl 40 begegnet uns extrem oft in der Bibel. Wir haben 40 Tage der Sintflut, wir haben 40 Jahre, die das Volk durch die Wüste gelaufen ist, 40 Tage, die Mose auf dem Berg Sinai verbrachte in der Gegenwart Gottes. Wir haben 40 Tage, die der Prophet Jona der Stadt Ninive als Frist setzte. Und wir haben auch 40 Tage, die Jesus selbst fastete während seiner Versuchung. Und diesen Text möchte ich heute mit euch aufschlagen. Wer seine Bibel dabei hat, der kann gerne die zur Hand nehmen. In Matthäus Kapitel 4 lesen wir von der Versuchung Jesu. Ich werde mich an dem Matthäus-Text orientieren, seid nicht verwirrt. Lukas berichtet uns die gleiche Geschichte, ein bisschen abgewandelt. Wer das zu Hause dann parallel nochmal lesen möchte, der kann das gerne tun. In Matthäus Kapitel 4 lesen wir ab Vers 1. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Diese Versuchungen oder diese drei Versuchungen schließen direkt an Jesu Taufe an. Eben noch hat sich der Himmel geöffnet und Gottes Stimme hat gesprochen. Und schon heißt es, der Geist Gottes führte Jesus in die Wüste, um ihn zu versuchen. Versuchungen sind eng verknüpft mit dem menschlichen Leben. 40 Tage und 40 Nächte hat Jesus gefastet. Matthäus schreibt, und danach trat der Teufel zu ihm. In Lukas heißt es, währenddessen wurde er versucht. Jesus ist in die Wüste gegangen, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen, um sich für seinen menschlichen Dienst ausrüsten zu lassen. 40 Tage Fasten. Eigentlich wird das Fasten auf den Tag beschränkt, sodass man abends normal essen kann. Aber 40 Tage und 40 Nächte ohne Essen, da ist klar, dass man Hunger hat. Mir haben die letzten 24 Stunden letzte Woche schon zugesetzt. Und wäre es für den Arztbesuch nicht unbedingt notwendig gewesen, dann hättet ihr mich auch mit einem Schokoriegel in Versuchung führen können. Aber 40 Tage und 40 Nächte sind eine andere Zeitspanne. Und Jesus sagt trotzdem, obwohl er die Chance bekommen hat, sich Essen zu verschaffen, obwohl der Teufel gesagt hat, du kannst es doch, nimm dir das Brot, was du brauchst, sagt Jesus, es geht im Leben nicht immer nur ums Essen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes geht. Der Mensch. Jesus sagt ganz bewusst, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Er hat alles aufgegeben, seine ganze Göttlichkeit, um Mensch zu werden. Hat diese Göttlichkeit gegen die Menschlichkeit ausgetauscht. Und meistens reden wir von diesem Wandel so, als wäre das selbstverständlich. Als wäre das schon immer für ihn klar gewesen. Oder aus unserer Perspektive ist es leicht zu sagen, Jesus wurde Mensch. Er ist als Kind auf die Welt gekommen. Das sind Worte, die uns die ganze Zeit im Mund liegen. Aber was ist, wenn das für Jesus gar nicht so selbstverständlich war? Er kannte bis dahin nur seine göttliche Identität als Sohn Gottes, als Schöpfer der Welt. Vielleicht musste auch er sich erst an die Veränderung gewöhnen, sich damit auseinandersetzen, was das bedeutet, Mensch zu sein, was es bedeutet, versucht zu werden, in Versuchung geführt zu werden. Was es bedeutet, ganz bewusst eine Entscheidung für Gott zu treffen. Inmitten der Welt war er konfrontiert mit menschlichen Bedürfnissen, mit menschlichen Herausforderungen, das, was er bis dahin nicht gekannt hat in seinem Leben. Aber die Versuchungen waren echt. Es war nicht, dass es ihn vielleicht nicht versucht hätte, nur dass er die Standfestigkeit hatte zu sagen, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Ich bin sicher, er hätte die Macht gehabt. Es wäre wahrscheinlich ein Fingerschnipsen für ihn gewesen. Aber die Frage ist, was hätte er damit aufgegeben, wenn er dieser Versuchung gefolgt wäre? Er hätte die Abhängigkeit von seinem Vater verleugnet. Das verleugnet, wofür er auf die Welt gekommen ist. Jesus war stattdessen bereit, Hunger, Müdigkeit, Blöße, Tränen zu erdulden, sich eben nicht selbst zu helfen, um aus dieser Abhängigkeit von Gott nicht herauszutreten. Der Text, den er als Antwort zitiert, aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 8, steht im direkten Zusammenhang mit der Verpflegung des Volkes Israels mit dem Manna. Dort können wir lesen, 5. Buch Mose, Kapitel 8, Abvers 3. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Es ist ein Zitat des Gedenkens. Gedenke, was der Herr in der Vergangenheit für dich getan hat. Diese Versuchungen verknüpfen Neues und Altes Testament auf eine ganz tolle Art und Weise. Letztlich sind es Zitate, mit denen sie arbeiten. Aber hinter diesen Zitaten steckt die ganze Geschichte des Volkes, wo der Zusammenhang sagt, das Volk wurde auch versucht. Es wurde in die Wüste geführt. Es hatte ebenfalls zu wenig zu essen, vielleicht oft nicht zu trinken. Aber sie waren abhängig von Gott und Gott hat das Manna geschickt, um sie zu versorgen, um sie zu ernähren. Um zu sehen, was in ihren Herzen steckt. Das zu offenbaren, was wirklich in uns drin ist. Manchmal sind unsere menschlichen Bedürfnisse das, was alles andere eigentlich überschattet. Wir kümmern uns um unser Essen, um unsere Kleidung, um unsere Freizeit. Wir überlegen, wie wir unser Leben gestalten können. Eigentlich geht es uns gut. Wir haben so viele Möglichkeiten und Vielfalt, dass es manchmal schwer ist, wirklich zu überlegen, was steckt eigentlich in meinem Herzen drin. Aber Jesus sagt, der Wille Gottes, seine Versorgung steht eigentlich über allem. Ja, alles, was wir an menschlichen Bedürfnissen haben, einfach mal in den Hintergrund zu rücken und zu sagen, er wird für mich sorgen, so wie er das Volk damals mit Manna versorgt hat. Die zweite Versuchung, ab Vers 5. Dort sagt der Teufel, oder dort steht, da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Die Zinne des Tempels, das ist der Ort göttlicher Nähe oder der Ort, wo man in der Nähe Gottes ist. Und ausgerechnet dort, sagt der Teufel, stürz dich einfach hinab. Gott hat versprochen, auf dich aufzupassen. Er wird es tun, wenn du es ausprobierst. Ganz nach dem Motto, mal sehen, ob Gott wirklich Gott ist. Mal sehen, ob er hält, was er verspricht. Wir loten ein bisschen seine Grenzen aus. Und wenn er das wirklich versprochen hat, dann wird er dir helfen, wenn du es tust. Aber von Gott versucht werden, um uns zu prüfen, ist etwas ganz anderes, als Gott zu versuchen, um ihn zu prüfen. Es gibt Versuchungen, die uns begegnen, um unser Herz zu prüfen. Ja, das, was die erste Versuchung eigentlich deutlich gemacht hat. Einfach zu überlegen, machen wir uns wirklich so abhängig von Gott, wie er es eigentlich erwartet. So findet der Teufel schnell heraus, was wir von unserem Glauben nur sagen und was wir wirklich in die Tat umsetzen. Aber es gibt auch Versuchungen, die uns begegnen, in denen wir oder mit denen wir eigentlich Gott prüfen, um seine Grenzen auszuloten, aber vielleicht auch um zu probieren, wie weit er wirklich mit uns geht im Extremfall. Vielleicht auch um für seinen Schutz und seine Bewahrung einen Beweis zu haben. Aber Jesus sagt ganz klar, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ihr sollt halten seine Gebote, seine Ermahnungen und seine Rechte, die er euch geboten hat. So heißt es im 5. Buch Mose, von dem er den Text zitiert. Dass du tust, was recht und gut ist vor den Augen des Herrn, auf dass es dir wohl ergeht und du hineinkommst und einnimmst das gute Land, was der Herr deinen Vätern versprochen hat. Es ist also ganz klar eine Frage des Vertrauens. Wir müssen Gott nicht testen, die Grenzen nicht ausreizen, wenn wir daran glauben, dass sein Wille und seine Gebote uns eigentlich schützen. Dass sie wie ein schützender Zaun sind, hinter dem eigentlich die Klippe ist. Viele Menschen sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr auf die Gebote, ich springe einfach rüber. Aber dahinter wartet doch nur der Abgrund. Es geht darum, dass wir Gott die Hilfe zutrauen, die er uns versprochen hat, aber dass wir sie ihm niemals vorschreiben können, wenn es in unser Konzept passt. Und die dritte Versuchung finden wir ab Vers 8, wo steht, darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das ist diese geistliche Ebene der Versuchungen. Wen bete ich an, wenn ich in Not bin, wenn ich leide? Wer bekommt meine Aufmerksamkeit, wenn es mir nicht gut geht? Das alles will ich dir geben. Ich glaube, es gibt viele Situationen, in denen wir leicht darauf reinfallen, wenn man viel versprochen bekommt, wenn sich vieles anbietet, aber man muss ja nur schnell oder es erfordert nur diese Entscheidung. Es gibt einen Grund, warum oft nicht unbedingt die moralisch gut gestellten Menschen im Geld schwimmen und große Firmen regieren, sondern oft die, die wissen, wie man mit ausgefahrenen Ellenbogen in der Gesellschaft überlebt. Es ist oft eine Frage von kleinen Entscheidungen. Was sind wir bereit aufzugeben, um etwas anderes zu erreichen? Wer den Teufel anbetet, wer dem folgt, was uns eigentlich in Versuchung führt, auch an Werten, an Moral, der betritt eigentlich eine Eisfläche, die so aussieht, als würde sie tragen, aber früher oder später unter einem zusammenbricht. Und dann schwimmt man nicht mehr im Geld oder im Reichtum oder in der Macht, sondern meistens im Elend, hinter dem der Teufel diese tollen Versprechungen versteckt. Deswegen sagt Jesus, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott und ihm allein dienen. Und im 5. Buch Mose, Kapitel 6, aus dem er zitiert, folgen die Verse, und du sollst nicht anderen Göttern nachfolgen, nicht den Göttern der Völker, die um dich her sind, denn der Herr, dein Gott, ist ein eifernder Gott in deiner Mitte. Und ich finde, an dieser Stelle schließt sich der Kreis eigentlich wieder zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Jesus zeigt uns an dieser Stelle und diese Versuchungen zeigen uns, was es wirklich bedeutet, zu fasten, sich voll auf Gott auszurichten. Gott ist ein eifernder Gott. Er will, dass wir uns von ihm abhängig machen mit all unseren menschlichen Bedürfnissen. Dass wir darauf vertrauen, dass er uns zur Seite steht und uns beschützt, wo immer Gefahr auf uns lauert. Und er will aber auch, dass wir ihm dienen, dass wir ihn anbeten, dass wir unser ganzes Leben auf ihn und auf diese Anbetung ausrichten. Das sind drei Dinge, die wir aus diesen Versuchungen lernen können. Abhängigkeit, Vertrauen, Anbetung. Die 40 Tage und Nächte, die Jesus fastete, sei es jetzt vor der Versuchung oder während der Versuchung, sind eigentlich eine Art Trainingslager. Ein Trainingslager, um sich diese Dinge wieder ganz neu bewusst zu machen. Und ich finde dieses Wort total passend, wenn es ums Fasten geht. Ein Trainingslager ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn man trainiert, dann ist das harte Arbeit, dann sind das Mühen, dann ist es oft unangenehm. Man kommt schnell an die Grenzen seiner Kraft. Aber letztlich wird man ohne Training auch nicht in etwas besser. Weder wird man sportlicher, ohne zu trainieren, man wird auch nicht gesünder, ohne gesundes Essen zu trainieren. Um fitter und gesünder durchs Leben zu gehen, braucht es Trainingszeiten, wie auch immer die aussehen mögen in der Praxis. Wir brauchen also Trainingszeiten nicht nur im Sport, sondern eben auch im Glauben, um unseren eigenen Lebensweg wieder ganz neu zu verstehen, neu zu festigen, das Fundament vielleicht auszubessern an der einen oder anderen Stelle. Damit das möglich ist, muss man manchmal auf Dinge verzichten, die das Leben so angenehm und so selbstverständlich machen, die vielleicht die Stellen überschatten vom Fundament, die gekittet werden müssen. Wer nicht trainiert, der erliegt vielleicht schneller den Versuchungen, frei nach dem Motto, Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkommen. Dieser Text ist total verbreitet in der Gesellschaft. Wenn man Versuchungen eingibt bei Google, dann kommt dieser Spruch ganz oft als Bild, Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkommen. Vom christlichen Glauben her gesprochen, verleitet einen das sehr schnell in die falsche Richtung zu laufen. Aber die vor uns liegende Fastenzeit bietet dafür die Möglichkeit, so ein Trainingslager zu beginnen. Ich habe euch zu Beginn von der Freundin erzählt, die mich auf diese Fastenzeit aufmerksam gemacht hat. Sie war damals noch keine Christin, auch ihre Familie nicht. Aber sie hat trotzdem mit ihrer ganzen Familie diese Fastenzeit gestaltet. Sie hat mit ihrer ganzen Familie gesagt, in der Fastenzeit essen wir keine Süßigkeiten und kein Fleisch. Das war für diese Familie eine Möglichkeit, eine Zeitspanne im Jahr zu haben, wo man einfach auf das verzichtet, was irgendwie selbstverständlich ist. Ja, Süßigkeiten, Fleisch, Autofahren, alles sind irgendwie Dinge, die selbstverständlich sind, die wir uns so angeeignet haben. Aber wenn wir vom Fasten sprechen, dann meint Fasten nicht nur Verzichten auf etwas, sondern Verzichten für etwas anderes. Ja, es geht immer darum, etwas zu streichen, was einem vielleicht nicht gut tut, was seinen Mitmenschen nicht gut tut, was der Umwelt nicht gut tut. Und sich dafür zu überlegen, was kann ich mit dieser Zeit, die ich spare, anfangen? Was kann ich stattdessen tun? Letztes Jahr um diese Zeit habe ich noch in Friedensau studiert. Und ich hatte dort einen kleinen Teenie-Kreis mit ein paar Mädchen aus meiner Pfadfindergruppe in Möckern. Und ich habe mit ihnen letztes Jahr auch über diese Fastenzeit gesprochen, habe ein Thema dazu gemacht. Und wir haben zusammen überlegt, was ich anbieten würde, was wir uns vorstellen könnten. Und wir haben dann einen Vertrag mit uns selbst geschlossen für diese 40 Tage. Und da war zum Beispiel ein Mädchen, die gesagt hat, ich verzichte jeden Tag eine Stunde auf mein Handy und helfe stattdessen meiner Mutter im Haushalt. Ich habe dann von der Mutter später ein paar neugierige Nachfragen bekommen, warum ihre Tochter so oft die Spülmaschine ausräumt. Aber es hat funktioniert. Für die Familie war es gut. Einfach mal sich zu überlegen, was würden meine Mitmenschen sich von mir wünschen? Wofür nehme ich mir eigentlich zu wenig Zeit? Und zu sagen, ich tausche eine Stunde am Tag gegen etwas anderes. 40 Tage. Wenn man beginnt, auf Dinge zu verzichten, dann hat man die Chance, einfach neue Dinge sich anzugewöhnen. Die Fastenzeit gilt als Zeit der inneren Umkehr, in der man eben nicht immer nur an sich selbst denkt, sondern Verzicht übt zugunsten anderer und den Dialog mit Gott sucht, um das wirklich Wichtige wieder neu in den Blick zu rücken. Und deswegen möchte ich euch mit dieser Predigt auch einladen, nicht nur passiv mir zuzuhören, sondern wirklich aktiv eine Entscheidung zu treffen. Ich habe in den letzten Jahren selbst immer auf Süßigkeiten verzichtet in der Fastenzeit. Es ist eine tolle Möglichkeit, einfach mal etwas, was man abends wie automatisch in sich reinstopft manchmal, einfach mal außen vor zu lassen. Dieses Jahr habe ich mit Sam überlegt, auf Serien zu verzichten. Ich gucke total gerne Serien. Ja? Das ist einfach eine tolle Möglichkeit abzuschalten. Wenn man den ganzen Tag unterwegs war, wie das in meinem Job oft der Fall ist, ja, man unterhält sich den ganzen Tag, man ist unterwegs, man denkt sich was aus, man hat Termine, man ist oft in Gemeinschaft. Dann ist es leicht, abends nach Hause zu kommen und noch eine Folge anzumachen, schnell was zu essen, bevor man dann sowieso ins Bett geht. Aber eigentlich lenkt man sich auch schnell ab damit. Manchmal hat man auch Dinge, die einem nicht so viel Spaß machen. Und bevor man diese Dinge tut, guckt man vielleicht doch noch eine Folge seiner Lieblingsserie. Und ich habe gesagt, dieses Jahr werde ich 40 Tage einfach auf Serien verzichten. Mir überlegen, was kann ich stattdessen tun in dieser Zeit? Ja, statt eine Folge anzumachen, vielleicht ein Spiel rausholen. Vielleicht doch mal zu dem Buch greifen, was schon die ganze Zeit in meinem Regal steht und ich noch nicht angefangen habe. Und ihr erinnert euch vielleicht an meine letzte Predigt, an die guten Vorsätze im neuen Jahr. Vielleicht habt ihr immer noch Vorsätze, die nicht umgesetzt worden sind. Vielleicht möchtet ihr schon lange mehr zu Fuß gehen oder einmal in der Woche Fahrrad fahren. Vielleicht gibt es aber auch wirklich Laster, die euch von Gott trennen. Für jeden von uns sind Versuchungen etwas ganz Unterschiedliches. Jeder von uns hat sein Leben ganz unterschiedlich gelebt. Wer früher geraucht hat und es sich irgendwann abgewöhnt hat, für den wird die Zigarette vielleicht immer eine Versuchung bleiben, während der andere sagt, damit habe ich gar kein Problem. Vielleicht habt ihr ein anderes Laster, wo ihr sagt, das lenkt mich eigentlich ab, das fordert zu viel Zeit in meinem Alltag und tut mir eigentlich nicht gut. Etwas, was eine Neuausrichtung erforderlich macht. In Markus 7, Vers 15 lesen wir, nicht was ein Mensch isst, macht ihn unrein, sondern das, was er denkt und redet oder wie er handelt, das kann ihn von Gott trennen. Jesus sagt das, um uns nochmal bewusst zu machen, dass es sich lohnt, dieses Training ab und zu in Angriff zu nehmen. Nicht, weil es wichtig ist, dass wir keine Süßigkeiten essen oder dass wir das nicht dürfen, sondern einfach, um zu überlegen, wie wir denken, reden und handeln. Und diese Dinge wieder ganz neu an den Maßstäben auszurichten, die Gott uns gegeben hat. Damit es dann früher oder später auch bei uns heißen kann, da verließ ihn der Teufel und siehe, die Engel traten hinzu und dienten ihm. Wir werden diesen Versuchungen nicht mit einer solchen Bravour begegnen können, wie Jesus das aufgrund seiner Göttlichkeit geschafft hat. Aber wir können uns trotzdem mit unserer Menschlichkeit neu darauf ausrichten, uns von Gott abhängig machen, ihm vertrauen, ihn anbeten für das, was er getan hat.